Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Donnerstag, der 10. März. Zeit fürs Rabe Info. Heute mit folgenden Themen. Endspurt zur parlamentarischen Demokratie. Nepal gibt sich eine neue Verfassung. Der Preis der Mutterschaft. Bestseller-Autorin kritisiert amerikanische Familienpolitik. Und Berner Kurzfilm mit Schweizer Prominenz, Halbschlaf an den Jugendfilmtagen. Am Mik Chayan Makai, schön Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. In der Stadt Bern wird die Anzahl der ausgesteuerten Personen voraussichtlich markant ansteigen. Das schafft eine Mehrbelastung für den Berner Sozialdienst und deswegen werden zusätzliche Stellen geschaffen. Dass in der Stadt Bern mehr Menschen ausgesteuert werden, hat mit der Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes AVIG zu tun. Diese führt dazu, dass viele Arbeitslose weniger lange Geld aus der Arbeitslosenkasse erhalten. Das neue Gesetz tritt am 1. April in Kraft. Die Berner Wirtschaft SECO schätzt, dass deswegen bis zu 400 Personen ausgesteuert werden. Wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt, habe das neue AVIG besonders starke Auswirkungen auf Jugendliche und junge Erwachsene. Bei ihnen wird die Bezugsdauer für Arbeitslosengelder stark gekürzt. Die Folgen für die Stadt Bern sind laut Gemeinderat im Moment allerdings schwierig abzuschätzen. Der Nationalrat hat über die Offroader-Initiative abgestimmt. Er hat beschlossen, an seiner Version festzuhalten. Er will, dass die Erträge aus Sanktionen gleichmäßig an die Bevölkerung verteilt werden. Der Ständerat hingegen möchte die Gelder an den Infrastrukturfonds leiten. Der Entscheid des Ständerats hatte die Grünen im Nationalrat auf die Idee gebracht, einen neuen Vorschlag einzubringen. Sie regten an, die Gelder dem Fonds für Verkehrssicherheit zukommen zu lassen. Damit würde der Gegenvorschlag auch die Verkehrssicherheit und nicht nur den CO2-Ausstoß berücksichtigen. Gemäß dem Gegenvorschlag sollen neu zugelassene Autos bis 2015 durchschnittlich nur noch 130 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen dürfen. Für Autos, welche diese Vorgabe nicht erfüllen, müssen Hersteller oder Importeure zahlen. Die Offroader-Initiative will Autos verbieten, die mehr als 250 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen oder Velofahrer und Fußgänger besonders gefährden. Fast jede dritte Person in der Schweiz fürchtet um ihren Arbeitsplatz. Dieser gab eine Umfrage von Wissenschaftlern der ETH und Uni Zürich. Die Umfrage wurde vor knapp einem Jahr durchgeführt und dafür wurden knapp 1500 Arbeitnehmende befragt. Die Umfrage zeigte auch, dass viele Arbeitnehmende mehr Lohn wollen. Fast 30% waren zudem besorgt über möglicherweise mangelnde Karriereaussichten und schwindende Einflussmöglichkeiten. Die Untersuchungsleiter sehen in diesen Zahlen einen Hinweis darauf, dass einige Verunsicherung herrsche. Sie empfehlen deshalb den Arbeitgebenden, mit mehr Mitwirkungsmöglichkeiten und regelmäßigen Leistungsrückmeldungen bei den Beschäftigten Vertrauen zu schaffen. Sonst bestehe die Gefahr, dass die Verbundenheit mit dem Unternehmen leide und das wiederum erhöhe die Gefahr der Kündigungen. Der jemenitische Präsident Saleh will die Verfassung revidieren. Er sagte, die neue Verfassung sehe eine effektive Gewaltenteilung vor. Außerdem will er eine neue Regierung bilden. Die Bevölkerung im Jemen soll Ende dieses Jahr über die neue Verfassung abstimmen können. Die Gegnerschaft des Regimes von Saleh fordert seit Wochen den Rücktritt des Präsidenten. Er ist seit über 30 Jahren im Jemen an der Macht. In einer ersten Stellungnahme sagte ein Sprecher der Opposition, dass das Reformangebot zu spät käme und damit die Forderungen der Regimegegner nicht erfüllt werden. Auch in Marokko wird eine Verfassungsreform angekündigt. Laut König Mohammed sieht diese unter anderem eine unabhängige Justiz und eine stärkere Rolle für das Parlament und politische Parteien vor. Der König von Marokko ernannte ein Komitee aus politischen Parteien, Gewerkschaften und Vertretern der Zivilgesellschaft zur Ausarbeitung der Pläne. Diese sollen bis Juni vorliegen. Die Vorschläge sollten dann in einem Volksentscheid zur Abstimmung gestellt werden. Im vergangenen Monat hatten in Marokko tausende Menschen demonstriert. Sie forderten eine Beschränkung der Macht von König Mohammed, die Auflösung der Regierung und ein entschlossenes Vorgehen gegen Korruption. Der Dalai Lama will seine politische Verantwortung abgeben. Das Oberhaupt der Tibeter will, dass seine politischen Befugnisse an das Kabinett der Exilregierung übergehen. Der Dalai Lama wünsche sich einen frei gewählten Führer für den Tibet. Er sagte, es gehe nicht darum, sich seiner Verantwortung zu entziehen, sondern es gehe um das langfristige Wohl der Tibeter. Er werde sich weiterhin für die Sache der Tibeter einsetzen. Der Dalai Lama ist 75 Jahre alt und er hat stets betont, dass die Tibeter einen vom Volk frei gewählten Führer benötigen, dem er seine Macht übergeben könne. Der Blick aufs Wetter, der Frühling hält an. Heute gibt es viel Sonne bei bis zu 12 Grad und auch morgen wird's sonnig bei bis zu 14 Grad. Bei ebenfalls 14 Grad zeigt sich dann der Samstag trotz hohen Wolkenfeldern oft recht sonnig. Erst am Sonntag wird's veränderlich. Bei bis zu 13 Grad kann es einige Regentropfen geben.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
In gut zwei Monaten will sich Nepal eine neue Verfassung geben. Bis vor 3 Jahren war das Land im Himalaya eine Monarchie. Nun ist Nepal auf dem Weg, eine demokratische Republik zu werden. 10 Jahre dauerte ein Bürgerkrieg, vor 5 Jahren wurde ein Waffenstillstand vereinbart, danach wurde die Monarchie abgeschafft und der König zu einem normalen nepalesischen Bürger. Mit einer neuen Verfassung soll diese Entwicklung nun vollendet werden. Der Weg dazu ist nicht ganz einfach. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spahr.
Nepal liegt zwischen den beiden neuen Wirtschaftsgroßmächten der Erde, China und Indien. Diese Lage könnte für das Land eine große Chance sein, denn im Moment ist Nepal eines der ärmsten Länder der Welt und eine wichtige Voraussetzung, damit die Demokratisierung vollzogen werden kann, ist, dass es der Bevölkerung wirtschaftlich besser gehen muss. Das ist aber nicht die einzige Voraussetzung, erklärt Nepal-Experte Marcel von Arx.
Zum anderen aber geht es auch darum, dass alle Nepali dieselben Rechte wie auch Pflichten haben, was in einem Land und einer Gesellschaft, wo das Kastenwesen sozial wie religiös und kulturell tief verankert ist, wo es über 40 sogenannte Janajatis, indigene Bewegungen wie Tarus, Tamang, Gurungs, Reis und so weiter gibt, in einem Land, wo traditionell die Frauen, starke Frauen, schöne Frauen, nach wie vor systematisch benachteiligt werden, in einem Land, wo es noch die sogenannten Dalits, die Unberührbaren, gibt, die keinen oder oft einen erschwerten Zugang zu Tempeln haben, einen erschwerten Zugang zu Wasser haben. Es geht darum, dass politisch und sozial diese Hürden überwunden werden, dass alle Nepali die gleichen Rechte und Pflichten haben. Und das sind ganz, ganz riesige Herausforderungen, die sich auch nicht mit einer neuen Verfassung, die sich auch nicht in ein paar Monaten lösen lassen, sondern das ist ein langer Prozess.
Marcel von Arx hat mehrere Jahre als Entwicklungshelfer in Nepal gelebt und ist als Mitarbeiter von Swiss Peace daran beteiligt, den Friedensprozess in Nepal zu begleiten. Vor 2 Wochen hat er in Bern einen runden Tisch mitorganisiert, wo er mit nepalesischen Vermittlern des Friedensprozesses zusammensaß. Sie sprachen vor allem auch darüber, wie mit den Altlasten des 10 Jahre dauernden Bürgerkriegs umgegangen werden muss. Der Kampf zwischen der maoistischen kommunistischen Guerilla und der Armee des Königs ist zwar vorbei, aber völlig stabil ist Nepal noch immer nicht.
Tatsächlich ist es so, dass Nepal seit dem 22. November 2006, das heißt dem Abschluss des damaligen bis heute gültigen Friedensabkommens, in einer Phase des Übergangs ist. Eine Phase des Übergangs bedeutet, dass die Folgen des Krieges, Zerstörung von Infrastruktur, Menschenrechtsverletzung, Vertriebene, das sich geben eines neuen Rahmens, eben einer neuen Verfassung, das sind ganz, ganz große und schwierige Aufgaben, die bewältigt werden müssen. Die können zu neuen Spannungen, auch zum Teil Konflikten führen. Und insofern ist der Friede nicht gesichert in Nepal. Aber vieles spricht dafür, dass die Nepali immer wieder neue Lösungen finden und an sich auf einem guten Weg sind, um tatsächlich die Folgen dieses Bürgerkrieges zu überwinden.
Die Schweiz leistet seit einem halben Jahrhundert Entwicklungshilfe in Nepal, hat dort unzählige Brücken gebaut, als Bergland, als Land eingeklemmt zwischen Großmächten und als Land mit vielen verschiedenen Kulturen besteht eine gewisse Verwandtschaft. Für den Nepal-Experten Marcel von Arx ist deshalb klar, dass Nepal gerne Ratschläge punkto Demokratisierung und Verfassungsgesetzgebung entgegennimmt.
So zum Beispiel die ganze Frage der Dezentralisierung oder eines föderalen Aufbaus des Staates. Hier leistet die Schweiz intensiv in den letzten 2 bis 5 Jahren eine Arbeit der Beratung, der Begleitung, der Expertise. Dann aber auch im Zusammenhang mit den Menschenrechten. Die Schweiz setzte sich insbesondere während des Konfliktes sehr, sehr stark für den Schutz der Menschenrechte ein. Heute im Zusammenhang mit der neuen Verfassung will sich Nepal einen umfangreichen Katalog von Menschenrechten geben und schielt dabei sicher auch auf die Schweizer Verfassung und die Schweizer Erfahrungen. Im Wissen allerdings, dass zum Glück jedes Land seine eigene Verfassung erarbeiten soll und muss und die Nepali in diesem Sinne ganz sicher ein Interesse haben, dass sie entsprechend ihren Eigenheiten diese Verfassung eben ausarbeiten.
Bis am 28. Mai soll die neue Verfassung von Nepal stehen. Wenn das gelingt, bedeutet das auch, dass Nepal einen großen Schritt im Friedensprozess geschafft hat.
95,6. Rabe Info.
Wer Kinder hat, trägt zum wirtschaftlichen Wohlstand bei. Und deshalb müssen Alleinerziehende und Familien besser geschützt werden. Mit scharfen Worten kritisiert die amerikanische Bestseller-Autorin Anne Crittenden die herrschenden Zustände in den USA. Die ehemalige Wirtschaftsjournalistin aus Washington D.C. zeigt auf, warum der Staat nur verlieren kann, wenn er Mütter nicht angemessen unterstützt. Wilma Rall hat mit Anne Crittenden gesprochen.
Anne Crittenden, ihr jüngstes Buch heißt «Wer Kinder aufgezogen hat, kann alles managen». Sie selber haben einen Sohn. Warum kann man als Mutter alles managen?
Well, I was very surprised as my child was growing up.
Ich war sehr erstaunt, wie viele Sachen ich lernte, als ich meinen Sohn aufzog. Dinge, die sehr hilfreich sind, wenn man Erwachsene managen muss. Ich glaube, es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen einer Krise mit einem 2-Jährigen, einem 12-Jährigen oder einer Krise mit Erwachsenen. Emotional funktionieren wir alle ähnlich. Deshalb lernen Mütter sehr viel beim Aufziehen ihrer Kinder, das sie dann auch im Erwerbsleben anwenden können.
Heutzutage haben es Frauen aber sehr schwer, wenn sie schwanger werden und aus dem Berufsleben aussteigen und dann später wieder einsteigen wollen. Die Qualifikationen, die man als Mutter erwirbt, finden wenig Anerkennung.
I know, it's very true, and that's one reason I wrote the book.
Ja, das ist sehr wahr und das war ein Grund, warum ich das Buch schrieb, um den Frauen mehr Selbstbewusstsein zu geben. Viele Mütter sagen, oh, ich kann nichts, ich weiß nichts, alles, was ich tat, ist ein Kind großzuziehen. Wenn sie mehr Selbstvertrauen haben, dann können sie ihren Vorgesetzten sagen, schau, ich habe hier nicht meine Zeit verschwendet, es war eine sehr wertvolle Zeit und die hilft mir auch in anderen Situationen.
So, yeah, you're right. It's not appreciated enough, and I hope that can change.
Ein anderes Buch von Ihnen trägt den Titel Der Preis der Mutterschaft. Was ist der Preis der Mutterschaft?
That book is about. I was an economics reporter for the New York Times, and I was struck when I had a child.
Dieses Buch schrieb ich in meiner Zeit als Wirtschaftsjournalistin bei der New York Times. Was mich damals erstaunte, war, dass wenn du ein Kind bekommst, dann trägst du ja zum wirtschaftlichen Wohlstand deines Landes bei. Du schaffst ökonomischen Wohlstand, aber dieser Wert wird von den Institutionen nicht anerkannt. Für sie hat deine Arbeit überhaupt keinen Wert. Vor allem in den USA gibt es keinerlei Anerkennung und keine staatliche Unterstützung. Für Mütter ist es schwieriger, eine Arbeit zu finden, und auch bei der Scheidung ist es immer die Frau, die am Schluss ärmer ist als der Mann.
Always in a divorce, the woman raising the child is left more poor than the other person.
Sie sprechen in Ihrem Buch von der Mutterbewegung. Das ist ein neuer Ausdruck für mich. Ich kenne Frauenbewegung, feministische Bewegung. Was ist denn da der Unterschied?
Als ich das Buch Der Preis der Mutterschaft vor 10 Jahren schrieb, da gab es keine Mutterbewegung. Damals waren die wichtigen Kategorien sexuelle Diskriminierung oder Diskriminierung von Frauen. Wie Studien zeigen, haben aber in den letzten 10 Jahren die Vorurteile gegenüber berufstätigen Frauen sehr stark abgenommen. Frauen werden im Berufsalltag ernst genommen. In den USA verdienen Männer und Frauen unter 30 etwa gleich viel. Aber wenn du ein Kind bekommst, dann ändert sich dein Image. Also müssten wir eine neue Unterscheidung treffen. Kinderlose Frauen und Männer werden ähnlich wahrgenommen. Auch gegen Väter existieren wenig Vorurteile. Mütter aber werden sehr stark diskriminiert. Wenn ein Mann ein Kind hat, denkt niemand, oh, der nimmt seinen Job nicht ernst. Aber wenn eine Frau ein Kind hat, denken viele Leute, ihr ist die Familie sowieso wichtiger als die Arbeit. Das ist eine wichtige Veränderung in der Wahrnehmung und darauf will die Mutterbewegung aufmerksam machen.
So that's one of the big conceptual changes I think the mother's movement is trying to make people more aware of.
Frauen müssen sich also heutzutage immer noch entscheiden zwischen Mutterschaft und Karriere.
Well, I certainly don't think they should. What needs to change, at least.
Auf jeden Fall sollte sie das nicht tun müssen. Deshalb müssen in den USA die Rahmenbedingungen verbessert werden für Paare, die Kinder haben wollen. In den USA gibt es zum Beispiel keinen Schwangerschaftsurlaub. Einige reichere Frauen können frei nehmen, aber die große Mehrheit kann sich das nicht leisten. Sie haben nicht mal Krankheitsurlaub. Wenn du krank bist oder dein Kind krank wird, kannst du deine Arbeit verlieren. Etwa 80 Millionen Menschen in Amerika haben keinen Krankheitsurlaub. In Europa ist es schwierig, sich das überhaupt vorzustellen.
In der Schweiz ist seit kurzem eine neue Debatte aufgekommen. Immer mehr Männer organisieren sich und setzen sich zur Wehr, weil sie sich diskriminiert fühlen gegenüber den Frauen. Im Familien- oder im Scheidungsrecht zum Beispiel. Gibt es so etwas auch in den USA?
No. Not at all. We don't have.
Nein, überhaupt nicht. Bei uns gibt es gar keine Bewegung, die sich in irgendeiner Form für die Rechte von Familien einsetzt. Deshalb fordere ich ja auch, dass Familien rechtlich besser gestellt werden, und zwar Frauen und Männer. Aber eben, wir haben gar keine Gesetze, die Frauen oder Männer beschützen, die Kinder haben. Wir haben ja auch keine Gewerkschaften, fast keine Verbände, die die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter schützen.
We don't have anything that protects men or women who have to deal with a child. Because we don't have unions either. We have very few worker organizations or anything that protects workers.
Die amerikanische Bestsellerautorin und ehemalige Wirtschaftsjournalistin Ann Crittenden. Mehr Infos zur Person und zu ihren Büchern gibt's im Internet unter anncrittenden.com. Diesen Link finden Sie auch auf unserer Homepage rabe.ch.
95,6 Rabe Info.
Junge Filmschaffende zeigen im Moment in Zürich ihre Meisterwerke. Zum 35. Mal findet während 5 Tagen die Jugendfilmtage statt. Etwa 60 Filme werden gezeigt, darunter der Kurzfilm Halbschlaf vom Berner Filmemacher Johannes Hartmann. Michael Spahr hat den umtriebigen Filmregisseur getroffen.
Ja, ich komme, ja. Ja, was?
Na, wie Kantonspolizei.
Geht's echt noch? Hätte mal auf die Tour geschaut, vielleicht.
Beat Schlatter und Nils Althaus sind zwei der Stars, die im Kurzfilm «Halbschlaf» von Johannes Hartmann mitspielen. Musste der Regisseur viel Geld aufwerfen, um die renommierten Schauspieler für seinen Film zu engagieren?
Das Budget war recht bescheiden, um ehrlich zu sein. Mit den Topstars hätte ich anfangs auch nicht gerechnet, habe dann aber gedacht, ich schicke das Drehbuch trotzdem einfach mal ein paar Leute. Und jeder, der es gelesen hat, eben auch Beat Schlatter und Nils Althaus, fanden es auf Anhieb eigentlich super und waren von Anfang an begeistert für das Projekt.
Ohne viel Geld, ohne staatliche Filmförderung hat Johannes Hartmann den Kurzfilm Halbschlaf produziert. Über den Inhalt will er nicht viel sagen, sonst würde man gleich die Pointe verraten. Nur, dass es in den 6 Minuten um ein Verwirrspiel zwischen Realität und Traum geht, sagt er. Dass der Film nun an den Jugendfilmtagen gezeigt wird, ist nach einem Gastspiel an den Solothurner Filmtagen und im Berner Lichtspiel ein Erfolg für ihn.
Generell Filmfestivals halt helfen mit, den Bekanntheitsgrad zu steigen und eben bieten eine Möglichkeit natürlich, ein Projekt oder eine Produktion einem breiten Publikum zu präsentieren.
Ansonsten ist es, außer auf dem Internet, schwierig, Kurzfilme in der Öffentlichkeit zu zeigen. Johannes Hartmann träumt deshalb davon, eines Tages einen längeren Spielfilm zu drehen. Immerhin hat er es geschafft, vom Filmemachen mehr oder weniger leben zu können. Seine Produktionsfirma Decoy Collective, die er mit 2 Partnern gegründet hat, macht Videoclips und Werbefilme. Ohne Filmschulabschluss hat er sich ins Abenteuer Filmemachen gestürzt und ist jetzt schon über ein Jahr Vollprofi. Wahrscheinlich ist es das letzte Mal, dass er noch bei den Jugendfilmtagen mitmachen kann, damit Jungfilmerinnen und Jungfilmer wie er den Schritt in die Professionalität wagen können, empfiehlt Johannes Hartmann.
Einfach möglichst viel produzieren, möglichst viel drehen, so lernt man am meisten. Und meiner Meinung nach sind eben beispielsweise Musikvideos eine gute Möglichkeit. Es gibt viele Bands, die ein Musikvideo wollen und man hat in der Regel ziemlich künstlerische Freiheiten und kann verschiedene Sachen ausprobieren und sich richtig ausleben.
Zu sehen sein wird der Film Halbschlaf am Freitag und Samstagabend an den Jugendfilmtagen in Zürich. Und tönen wird es unter anderem so.
Stimmt. Aber ich habe noch nie einen Mensch so sexy gesehen.
Die Jugendfilmtage finden noch bis am Sonntag in Zürich statt. Alle Programminfos und Spielorte finden Sie online auf jugendfilmtage.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, 10. März. In der Redaktion waren Wilmar Hall, Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.